Feiern und Klagen. Dem Psalmen findet sich so alles, auf der einen Seite das Feiern und auf der anderen Seite auch das Klagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Strassel. Auch jetzt um 16:30 beschäftigen wir uns wieder mit dem Psalmen. Um 11 Uhr, heute hat Dr. Yuval Lapide schon begonnen mit einer Einführung in die Psalmen. Und nun setzen wir diesen Vortrag, der gestern Abend aufgenommen worden ist, fort. Die Psalmen sind zugeschnitten auf jeden von uns, auf alle möglichen Lebensumstände. Ob wir etwas zum Feiern haben oder auch wenn wir klagen müssen. Mit diesem Thema beschäftigt sich das Bibelseminar im Kolleg St. Josef in Salzburg-Aigen. Also gestern hat es begonnen, Sonntag, 2. Oktober, und es wird noch bis Samstag, den 8. Oktober, dauern. Der folgende Vortrag stammt von Dr. Yuval Lapide. Er gibt Ihnen eine Einführung in die jüdisch-hebräische Lesart der biblischen Psalmen. Danke an unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter Johann Scheffenbichler. Er hat den Vortrag gestern für uns aufgezeichnet. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und nehmen Sie sich viel mit.
Liebe Freunde und Freundinnen in Radio Maria, im schönen Salzburg-Aigen, wir fahren fort. Ich will nur kurz ein paar Worte sagen, die ich eben in der Pause gesagt habe. Der längste Psalm wird ja am Samstag besprochen, 119. Und in diesem längsten Psalm sagt der Psalmist in 97 einen wunderschönen Satz, damit Sie wissen, was Tora für einen Juden bedeutet. 119, 97 heißt, Ma'ahavti Toratecha, kol hayom hisichati. Matthias? Ma'ahavti Toratecha.
Wie liebe ich?
Toratecha. Deine Tora. Kol hayom hisichati.
Jeden Tag.
Jeden Tag ist sie meine Gesprächsgrundlage. Das werden wir am Samstag machen. Ich wiederhole. 119, 97, eine meiner Lieblingssätze, im längsten Psalm der Bibel, heißt, Ma'ahavti Toratecha, kol hayom hisichati, Johannes. Wie liebe ich deine Tora? Wie brenne ich danach, mit ihr in Beziehung zu treten? Den ganzen Tag, Gernot, den ganzen Tag ist sie meine Lebensgrundlage. Lieber Johannes, das kann nur ein Mensch sagen, der intensiv und innig mit der Bibel lebt. Das ist kein Gesetz. Ich möchte nur, dass es bei Ihnen wirklich rüberkommt. Das ist nicht ein Gesetz, bei dem ich nachschaue, was muss ich dem Johannes berechnen, wenn der Grundstücksmensch ihm, weiß ich, seinen Silberpokal gestohlen hat. Und dann berechne ich dem Johannes 500 € und bitte er zahle es und dann ist es fertig. Ein Jude wie ich, Sie sehen doch, wie ich brenne. Ich liebe meine Tora, darum liebe ich diesen Satz auswendig, 119, 97. Ich liebe meine Weisung, so wie Jesus seine Weisung liebte und so wie König David seine Weisung liebte. Kol hayom hisichati, den ganzen Tag ist sie mein Lebensatem. Das kann nur ein Mensch sagen, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, der wirklich spürt, es ist nicht eine Gesetzessammlung, sondern es ist meine Lebensgrundlage, meine Weisung. Tora heißt wirklich Weisung. Die Tora ist die Weisung meines Lebens. Sie ist mein täglich Brot und mein täglich Wasser. Und das meint er eben auch, wenn er in Vers 2 sagt, und in dieser Tora versinkt er sich den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und das nehme ich diesem Mann ab. Natürlich hatte er Schwierigkeiten, was Johannes, unser Freund, zu Recht sagt. Aber Davids großer Vorteil ist, liebe Freunde und Freundinnen, im jüdisch-christlichen Gespräch in der Alpenrepublik, der Vorteil von König David ist, dass er lernfähig ist und aus all seinen Fehlern lernt. Und ich kenne kaum jemand in der Bibel, der aus seinen größten Abstürzen, seinen größten Fehltritten so gelernt hat, so Konsequenzen gezogen hat, so viel Erneuerung geschöpft hat wie König David. Er war kein Heiliger, das ist richtig, Johannes. Er war kein Heiliger. Er war nicht mal, bitte? Naja, König David.
Wie alle Patriarchen.
Naja, gut, aber er ist für mich denn Jude. Ich spreche ja für mich als Jude. Wissen Sie, bei mir, in meiner jüdischen Tradition gibt es eh keine Heilige. Es gibt weder Seliggesprochene noch Heiliggesprochene. Aber ich brauche König David, wenn ich das sagen darf. Ich brauche König David nicht als Heiligen. Er ist ein Mensch, der versagt hat. An einigen Stellen dramatisch versagt hat. Das werden wir im Seminar noch besprechen. Bitte? Bathseba zum Beispiel. Die Bettgeschichte, die hätte sie ja sparen können. Bitte? Und der Mord an Uriah, nicht nur die Bettgeschichte, sondern bringt noch den Mann der Frau, mit der illegitim ins Bett geht, noch um. Das ist ja ein doppeltes Vergehen. Aber dennoch, Gernot, darf ich Sie bitten, er ist ein Mann, der lernen kann aus seinen Fehlern. Und er schreibt mal um mal, ich habe versagt vor dir, mein Gott. Und bitte nimm mich an, ich möchte zu dir zurückkommen. Kein Mensch in der Bibel, im Ersten Testament, ist so umkehrwillig, so erneuerungsbedürftig, liebe Freunde, wie David. Und das macht ihn zu einem großen Mann. Und vor allen Dingen, liebe Freunde, das ist ja auch für uns eine Hilfe. Wir sind ja alle keine Heiligen. Johannes, du bist noch nicht heilig gesprochen. Stimmt's? Und du musst genauso wie ich und Sie alle auch, liebe Freunde und Freunde, mit den alltäglichen Schwierigkeiten leben. Wir leben in einer unerlösten Welt. Sie sehen auch, wie es zugeht in dieser Welt. Es geht drüber und drunter auf dieser Welt. Und wir sind ja ein Teil dieser Welt. Und das Einzige, was uns hilft, in dieser Welt zu bestehen, ist diese Weisung Gottes. Und das sagt König David tausend vor, wie wir es heute auch sagen müssen, wenn wir Österreich anschauen, wenn wir Deutschland anschauen und wenn wir die verrückte IS anschauen. Und König David lebte in einer Zeit, in der es zwar keine IS gab und Navi und Handy und Krisen und amerikanische Bombardements, aber er hatte genug Schwierigkeiten. Er beschreibt uns, und das werden wir im Seminar anschauen, im ersten Buch Samuel und im zweiten Buch Samuel, es ging bei ihm auch drüber und drunter. Seine Familie steht vor dem Kollaps. Da betrügt einer den anderen und da gibt es Missgunst und Neid und Veruntreuung, dass es nur so kracht. Sie kennen die Heilige Schrift. Und dennoch sagt er sowas Großes immer wieder, Vater, ich kehre zu dir zurück. In allen Psalmen, es wird ja immer wieder rekurriert auf die großen Abstürze dieses Königs. Und immer wieder sagt er, ich lerne, ich lerne, ich lerne. Und der Höhepunkt unserer Woche wird, wie gesagt, Samstag sein, wenn wir 119 anschauen. In keinem Psalm zieht er so tiefe Konsequenzen aus seinem Leben. Im 119., den viele Menschen nicht mögen, weil er so lang ist, werde ich Ihnen am Samstag zeigen, wie tief ein Mann, ein Mensch, imstande ist, aus seinem Leben Konsequenzen zu ziehen. Das wird der absolute Gipfel unserer Woche sein. Das habe ich mit Pater Georg vereinbart, darum wird es am Ende sein. Am Samstag, am Heiligen Sabbat nächste Woche, werden wir uns anschauen, wie ein Mensch schonungslos, liebe Freunde und Freundinnen, die Stürze, die Abstürze seines Lebens anschaut, nicht unter den Teppich kehrt und sagt, Vater, alles, was ich gehen musste, gehörte zu meinem Leben, was ich Ihnen ja vorhin sagte, die Schritte gehen. Jeder Schritt, auch die Bettgeschichte mit der Batseba und seine Unfähigkeit, seine Söhne richtig zu erziehen, das ist ja auch ein Thema. Er kann seine Söhne nicht richtig erziehen, darum geht es ja drüber und runter in seinem Haus. Der eine betrügt den anderen, der eine schlägt den anderen tot. Es ist ja eine Katastrophe pur in seinem Leben. Zweites Buch Samuel beschreibt es. Und dennoch sagt der Vater, es musste alles so sein, wie es war. Jeder Absturz, jeder Fehltritt, jede Entgleisung in seinem Leben war wichtig. Und er hat ein wahnsinnig hartes Leben. König David, liebe Freunde und Freundinnen, hat ein sehr hartes Leben. Ein anstrengendes Leben und doch ein glorienreiches Leben. Er wurde erster König von Israel nach Saul, der ebenfalls ein Gescheiterter ist, aber der nicht wirklich ein Vorbild ist. Er wurde erster König Israels, nämlich des geeinten Israels, des geeinten späteren Nord- und Südreichs. Er ist König des vereinten 12 Stämmereiches in Israel. Er erlebt die Vorbereitung des Baus des Tempels, die er seinem Sohn überlässt, König Salomo. So dass in seinem Leben, so habe ich ein großes Seminar neulich in Deutschland genannt, viel Schatten, viel Licht und viel Schatten erlebt hat. Kein Mensch in der Bibel hat so viel Schattenerfahrungen und kein Mensch in der Bibel hat so viel Licht wie dieser eine Mann und Mensch. Und das macht diese Persönlichkeit so reich und das prädestiniert ihn wirklich, diese Psalmen, die Lobpreisungen zu schreiben. Und wir werden in der Woche immer mehr hineinsteigen in diese Mentalität des Preisens. Und er drückt wirklich alles aus, was ihn bewegt. Aber das Schönste, das möchte ich noch einmal Ihnen sagen heute Abend, ist, dass er sagt, kein Schritt, das war ja das Thema von Aschurai heute Abend, die Schritte, kein Schritt, den er gegangen ist, auch der Fehlschritt und der Fehltritt, ist überflüssig. Und das ist groß. Wenn Sie am Ende Ihres Lebens zu der Erkenntnis kommen, kein Schritt war überflüssig, sondern jeder Schritt, auch der abgründige, der Abschritt sozusagen, war wichtig, weil er dadurch etwas lernen durfte. Auch das Vergehen mit seinen Söhnen und auch die Eskapaden mit Frauen. Er hat ja 1000 Frauengeschichten mit Verheirateten und mit Unverheirateten und die unorganisiert hat an seinem Königshof. Und auch manchmal Spannungen mit Gott. Da gab es eine Geschichte, der hätte das Volk nicht zählen dürfen. Und zählt doch das Volk, wo Gott sagt, du hast nicht zu zählen, du hast mir zu vertrauen. Und das kostet ihm auch eine furchtbare Plage, die er sich dadurch einhandelt. Kurzum, es gibt wirklich schlimme Erfahrungen in seinem Leben. Aber er merkt, das Schlimme gehört auch zu meinem Leben, weil ich über das Schlimme wachsen und mich korrigieren kann.
Das ist schlimmer als das mit der
PC. Eben. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht abwägen möchte, was schlimmer ist und was nicht schlimmer ist. Es sind beides schlimme Erfahrungen. Aber Sie sehen ja, es gibt auch in diesem Leben des Mannes, und ich will ganz kurz mit Ihnen klären, wissen Sie, was der Name David überhaupt bedeutet? Ganz kurz. Jetzt sind wir schon bei einem ganz großen Thema. Wir werden ja Worte anschauen. Was bedeutet David? Jetzt schaut er mich streng an. Jetzt schaut er mich streng an.
Was denken?
Er denkt nach, mein Bad Ischl. Freund. Das ist ein Pater für Radio Maria. Das ist der Pater Matthias.
Jetzt bringst du ihn in Verlegenheit.
Ich muss ihn doch auch mal in Verlegenheit bringen. Er will, dieser wunderbare Pater will, sagt mir immer, ich kann gut Hebräisch, aber ich darf ihm immer noch sagen, bei mir kannst du noch was lernen. Sonst bin ich unglücklich. Also was bedeutet, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, das Wort David? Alles hat Bedeutung in der Bibel. David heißt der Geliebte. David heißt Geliebte, Begehrter, Gewollter. Können Sie aufschreiben, auch die Hörer zu Hause. Das Wort David heißt der Geliebte des Herrn. Ganz ernsthaft, kein Mensch in der Bibel, liebe Freunde und Freunde, heißt der Geliebte. Mose zum Beispiel, heißt überhaupt nicht der Geliebte. Mose ist der aus dem Wasser gezogene. Oder Salomo. Salomo heißt, Bosman heißt der, nachdem der Friedensmann Gottes. Wie Friedensreich 100 Wasser? Friedensreich. Salomo heißt der Friedensreiche. Der ist reich an Frieden. Schlomo kommt von Shalom. Der Mann, der den Frieden hat. Kurzum, es gibt total spannende Bibelnamen. Jeder Name hat Bedeutung. Ich werde Ihnen alle Namen in der Bibel erklären, die wir in der Woche noch haben werden. Aber keiner hat so eine zärtliche, eine liebevolle Bedeutung wie David. David heißt der Geliebte des Herrn. Nichts anderes als David. David heißt lieben, begehren. Und jetzt werde ich noch kurz erklären, was Lieben im Orient bedeutet. Ich habe Ihnen erklärt, Liebe im Deutschen ist nicht Liebe im Hebräischen. Liebe bedeutet nicht primär jemand anfassen oder küssen oder mit jemand schlafen. So Äußerlichkeiten, die heute so in den Songs immer wieder genannt werden. Sondern Liebe im Hebräischen bedeutet, du bist auf im Innersten ganz tief mit einem anderen Menschen verbunden. Da ist so eine Seelenverwandtschaft. Das ist die tiefste Wurzel von Ahav. Ahav, die Wurzel Ahav, Liebe. Liebe bedeutet im Hebräischen wirklich auf einer innersten Ebene mit jemand verbunden sein. Etwas, was ich gar nicht wirklich ausdrücken kann. Und das ist die Idee zwischen Gott und David. Gott liebt David so sehr, dass er ihn David nennt. Zwar hat ihm sein Vater natürlich den Namen gegeben, aber Sie wissen ja, als Jude hat jeder Name eine Bedeutung, die von Gott kommt. Kein Name in der Bibel, in unserer Heiligen Schrift, ist einfach nur aus dem Moment entstanden, sondern jeder Name hat theologische Bedeutung. Und David ist der Mensch, der im Innersten diese Verbundenheit mit Gott lebt, mit allen Schwierigkeiten seines Lebens. Und darum ist dieser Mann eben prädestiniert, mit Gott ganz tief in Beziehung zu leben. Und das drückt er immer wieder aus. Und er wird ja auch in den schwierigsten Krisen von seinem Gott geführt. Und Gott begegnet ihm mit keinem Menschen, ist so ein reicher Dialog in der Bibel dokumentiert wie zwischen König David und Gott. Sie im ersten Buch Samuel, im zweiten Buch Samuel empfehle ich immer wieder zu lesen, auch den Radiohörern und Ihnen, wenn Sie Zeit haben, morgen werden wir ein bisschen reinschauen natürlich. Ich empfehle immer wieder wirklich die beiden Bücher Samuel zu lesen, denn die dokumentieren ja das Leben dieses Mannes. Das Leben Davids ist ja nicht irgendeine Fantasie oder irgendeine Legende, sondern sie steht ja in der Bibel, in unserer beider Heiligen Schrift. Und immer wieder erleben wir, dass David eins nicht unterlässt, das möchte ich ganz deutlich zum Ausdruck bringen, die Beziehung mit Gott. König Saul, sein Vorgänger, der pflegt die Beziehung mit Gott nicht. Der hatte einen großen Fall mit den Amalekitern, kennen Sie vielleicht. Gott befiehlt ihm, die Amalekiter umzubringen in 1. Samuel 15 und er unterlässt das und bricht dann die Beziehung mit Gott ab, weil er sich denkt, wenn Gott mit mir unzufrieden ist, na dann beenden wir eben das Kapitel Beziehung mit Gott. König David fängt da an, wo Saul aufhört. König David sagt sich, wenn ich gescheitert bin oder wenn ich gefehlt habe vor Gott, gehe ich auf die Knie. Und das ist das Große an König David, dass er jeden Fall dazu benutzt, um noch stärker in Beziehung mit Gott zu treten. Das ist für uns ideal. Ich wiederhole den Satz für die Radiohörer und für uns hier in Salzburg-Eigen bei Pater Georg. Jeder Fall im Leben König Davids ist für ihn ein Impuls, die Beziehung mit Gott zu verstärken, zu intensivieren, zu verlebendigen. Und das ist beispiellos in der Bibel. Dass ein Mensch die Größe besitzt, nach dem Absturz mit Gott wieder in Beziehung zu treten. Und zwar auf einer noch tieferen Ebene als zuvor. So dass ich Ihnen als Religionsfachmann und Bibelexperte sagen kann, jeder Fall hat sich gelohnt. Ohne dass ich deswegen sage, der Fall hätte passieren müssen. Das hätte natürlich nicht der Fall sein müssen. Es wäre auch ohne die Batzeba-Geschichte gegangen, ohne das Zählen des Volkes. Aber David resümiert jedes Fallen in seinem Leben so massiv theologisch, dass er erkennt, Vater, hol mich da raus. Ich weiß, dass ich mit deiner Kraft rauskomme und geläutert wie Gold, sagt er im Psalm 119, geläutert wie Gold vor dir stehen werde. Und das ist beispiellos und für uns, liebe Freunde, in einer verrückten Welt, in der wir leben, beispielgebend. Es ist beispiellos, wie dieser Mann Konsequenzen zieht aus jedem Schritt, unser Thema, aus jedem Schritt, den er geht, lernt er. und ist fähig, aus jedem Fall einen Aufstieg zu kreieren. Aus jedem Fall, aus jedem Absturz, aus jedem Unfall kann er einen neuen Aufstieg kreieren. Und das fasst er zum Beispiel in 119 zusammen. Und auch in unserem ersten Psalm sagt er, natürlich hatte ich auch gelegentlich, nicht immer, Johannes, unangenehme Gesellschaft, diese Frevler und die Sünder, wie Bruder sie immer wieder meidet. Es steht immer wieder in der Bibel, dass er sich die besseren, Anführungszeichen, Menschen sucht. Er verkehrt ja nicht nur in schlechten Kreisen. Das war übrigens in seiner Zeit, in der er sich als König vorbereitete. Da steht oft, dass er mit Anschei Blial, heißt das im Hebräischen, mit Bösewichten und mit Sündern verkehrte. Aber wo es nur irgend ging, meidet er die böse Gesellschaft, weil er erkennt, dass diese Menschen, die ich vorhin nannte, nicht für seine Schritte, für seine heilsbringenden Schritte, für seine theologischen Schritte wichtig sind. Die meidet er immer wieder. Und das Große an ihm ist, was wir heute Abend schon sagten, er macht die Tora zu seinem Leben. Die Weisung Gottes wird sein Leben. Darum sagte ich ihn ja vorhin, er studiert nicht die Tora, er wird zur Tora, zur Weisung. Deswegen habe ich vorhin, möchte ich nochmal aufgreifen, den Unterschied so sehr hervorgehoben zwischen Weisung und Gesetz. Wenn ich nämlich die Weisung wirklich zu einem Teil meiner Identität mache, weil sie zu mir gehört, so wie meine Luft, wir brauchen ja auch täglich Luft und die Luft gehört ja zu uns. Wir können ohne Luft nicht 10 Sekunden leben, maximal, wenn wir die Luft anhalten, 10 Sekunden. Aber Luft und täglich Wasser und täglich Brot gehören einfach zu uns. Und David sagt, umso mehr das spirituelle tägliche Brot und die tägliche Luft und das Brot und das Wasser, das wird zu einem Teil seiner selbst. Und er sagt, ich will Tag und Nacht damit eins werden. Und dann, was wir vorhin schon sagten, er schaut sich die anderen an und warnt uns. Er warnt uns, und das ist auch eine große Leistung eines großen Mannes, aus seinen bitteren Erfahrungen etwas zu formulieren, was als Präambel für die gesamte Psalmenwelt gilt. Nämlich, mach es nicht so, wie ich es in bestimmten Etappen in meinem Leben hatte und wie ich es bei anderen Menschen auch sehe. Nämlich, einen Weg zu gehen, der kein Weg ist. Ich will Ihnen einen Satz von Martin Buber, dessen Übersetzung ich ja benutze, hier und morgen Vormittag. Martin Buber, der große Theologe, der die Bibel ja übersetzte, sagte, wenn ein Leben nicht ein Weg ist, sondern so ein Dahinmarschieren, mal hier, mal da, mal dort, dann ist es nicht wirklich Leben. Leben ist dann, wenn es ein weghaftes Leben ist, sagt Martin Buber. Leben ist dann wirklich gelebt, wenn ich einen Weg gehe. Und Weg heißt immer, dass ich weiß, ein Schritt nähert sich beziehungsweise reiht sich an den anderen an und führt mich weiter. Und führt mich weiter auf ein noch unbekanntes Ziel zu. Und das ist die Idee des Judentums und die Idee der Psalmen, der Tehillim. Eine Aneinanderreihung von Schritten, die mich immer weiterführt, sodass ich heute merke, ich bin reicher als gestern. Ich weiß nicht, wo ich heute Abend ankomme, Gernot, sagt er. Aber ich weiß, dass ich heute reicher bin als gestern. Weil ich heute etwas gemacht habe mit meinem Gestern. Und das ist König David, liebe Freunde. Ich weiß, dass mein Leben heute reicher ist, weil ich die Schritte von gestern aufnehme und heute Schritte hinzufüge. Und dadurch wird mein Gestern in ein Heute verwandelt und dadurch kann ich mit meinem Heute in ein Morgen übergehen, das wieder reicher sein wird. Ich weiß nicht, wo ich ankomme, sagt er morgen. Und es kann morgen wieder zu dramatischen Verirrungen kommen. Aber wenn ich die Tora studiere und mit der Tora eins werde, sagt der König, dann weiß ich, wird die Summe dieser Schritte zu einer Fülle führen, die Krönung und der Reichtum meines Lebens sein wird. Und darum mahnt er immer wieder im zweiten Teil unseres ersten Psalms, nicht so die Bösewichte, und die Bösewichte sind für König David die Orientierungslosen. Jetzt sind wir bei dem Wort wieder Orient. Sie kennen das deutsche Wort Orientierung. Das kommt von Orient. Man sagt nicht Okzidentierung, sondern man sagt, Pater Georg, Orientierung, weil der Orientale eben eine Orientierung braucht. Sie merken es, es ist immer wieder das Thema Bibel. Auch Sie hier im Westen sagen, wie orientierst du dich bitte schön? Ich orientiere mich, nicht ich okzidentiere mich. Weil der Orientale, Sie kennen auch das berühmte Wort in den ersten Christen, ex oriente lux, Uriel. Aus dem Orient, aus dem Osten kommt das Licht. Und das ist das Thema, wie orientiere ich mich? Und ich kann mich nur mit einem orientieren. Mit dem kostbaren Wort Gottes. Das ist für König David unabdingbar. Die einzige Orientierungshilfe in meinem Leben, sagt der Mann, ist die Bibel. Die Worte Gottes. Die Worte König David, die Worte Mose. Und die Worte, die in Levitikus stehen. Und die großen Worte, die in den ersten Propheten stehen. Nämlich in Josua und den späteren Propheten, die nach ihm kamen. Und das ist die Kraft seines Lebens. Ich weiß nicht, wohin es gehen wird. Aber ich weiß, dass ich ein Vademekum habe, nämlich diese Orientierung Gott und sein Wort in der Heiligen Schrift. Und dann will ich einen Satz sagen, noch den letzten, bevor wir den 150 anschauen. Im Psalm 6 sagt er noch einmal auf Hebräisch, Ki yodea Adonai. Was?
Den kenne ich Gott.
Richtig. Ki yodea Adonai derech tzadikim. Derech reshaim. Tobet, genau. Und zu dem Satz muss ich Ihnen auch etwas ganz Tiefes sagen. Den Satz übersetzt Martin Buber, denn er kennt, er Gott kennt den Weg der Bewährten, aber der Weg der Frevler verliert sich. Und jetzt will ich unseren Radiohörern und Ihnen auch etwas Schönes sagen. Alle übersetzen, er kennt, doch der Weg, er kennt, ich habe hier alle Übersetzungen vorliegen, der Herr kennt, etc. Ich bin nicht glücklich mit diesem Wort. Ich bin nicht wirklich glücklich, wie ich am Anfang nicht glücklich war mit diesem Happy. Weil dieses Judäa viel tiefer ist als dieses Wort kennen. Wissen Sie vielleicht aus meinen früheren Seminaren oder eben aus anderer Lektüre, was heißt wirklich Judäa im Hebräischen? Wer weiß das von Ihnen? Meister, weißt du das? Wer weiß, Sie kennen doch Maria. In Lukas 1,34 sagt sie doch, als, nicht wahr?
Tief erkennen, wesenhaft. Ne?
Als der Engel Gabriel sagt, du wirst einen Sohn gebären. Und dann sagt sie doch was, Bruder Matthias?
Ich kenne keinen Mann.
Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann?
Ja, kenne.
Eben. Oder bei Adam steht ja auch, Adam erkannte sein Weib, Chava. Im Orientalischen heißt nämlich eins werden mit jemandem, nicht nur beim Geschlechtsverkehr, nicht nur bei der Zeugung von Kindern.
Wesenhaft.
Richtig. Heißt mit jemand auf einer tiefen Ebene eine neue Einheit, eine neue Ganzheit werden. Ich wiederhole dieses Wort, Ladaat. Heißt, ich bin so auf einer so tiefen inneren Ebene angekommen, was ich Ihnen sagte, der Psalm kommt ja aus dem Innen nach außen, nicht umgekehrt. Ich bin wesensmäßig so eins geworden mit der Schöpfung. Ich bin in eine solche Ganzheit gekommen, dass ich etwas nicht nur im Kopf erkenne, sondern ganzheitlich erkenne. Ich bin sozusagen, ich will es mal etwas philosophisch ausdrücken, ich bin aus meinem Ego herausgetreten und in den anderen, in die Existenz eines anderen größeren Seins hineingekommen. Ich wiederhole für Sie, was das Wort bedeutet. Dieses Wort kennen, das immer wieder so flach übersetzt wird, im Hebräischen Ladaat, heißt, ich bin aus den engen Fesseln meines Egos herausgekommen und habe etwas erkannt, habe etwas erlebt, was über mich hinausgeht. Und das ist etwas, was das Hebräische konnotiert mit Ladaat. Es ist nicht ein Erkennen im Kopf, ein platonisch-sokratisches Erkennen, so ein rein kognitiver Prozess, sondern es ist ein Prozess, bei dem Sie wirklich merken, Sie sind über sich hinausgewachsen, wenn ich mal dieses schöne Wort benutzen darf, dieses schöne, vornehme deutsche Wort. Ich bin über mich hinausgewachsen, Gernot und die anderen lieben Freunde. Und dieses über mich hinauswachsen und in ein größeres Sein hineinkommen, konnotiert der Hebräer mit Ladaat. Und darum kann Maria sagen, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkannt habe, da ich nicht erkannt habe, da ich nicht etwas erlebt habe, was über mich hinausgeht. Die Vereinigung von Mann und Frau wird im Hebräischen typischerweise genannt eben erkennen. Sie erkennt keinen Mann etc. Aber nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern hier ist ja die Rede von Gott. Aber es bedeutet immer ein Vorgang, bei dem ich merke, ich kann mich überwinden, mich transzendieren, transzendere lateinisch überschreiten, um in etwas Größeres zu kommen. Und das will der Psalmist auch sagen in Vers 6, Gott erkennt den Weg der Gerechten. Jetzt will ich erklären, welche Tiefe dahinter steckt. Das hört sich so flach an im Deutschen. Gott erkennt, da könnte man doch sagen, das ist doch gar nichts Besonderes, Gerdot. Was ist denn dabei, wenn Gott den Weg der Bewährten kennt? Da können Sie mir natürlich sagen, Herr Lapid, wo ist die Tiefe? Verstehen Sie, Psalmen leben von Tiefe. Und wenn Sie lesen hier zum Beispiel in der Einheit, was uns Jasna Blumenkron vorlas, der Herr kennt den Weg der Gerechten, das steht in der Einheitsübersetzung. Da könnte man sagen, das ist doch selbstverständlich, dass Gott den Weg der Gerechten kennt. Er kennt doch alles. Der kennt meinen Stuhlgang, der kennt meinen Spaziergang, der kennt meine Augenfarbe, der kennt doch alles von uns. Wo ist die Tiefe? Wo ist die Tiefe? Wo ist die Tiefe? Wenn Sie lesen, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das ist doch selbstverständlich, dass er ihn kennt. Aber wenn Sie Hebräisch denken, Bosmann, kriegt die Geschichte eine ganz andere Bedeutung. Damit ist nicht gemeint, ich kenne den Weg von Salzburg nach Paris oder ich kenne die Bedingungen meines Besuches bei Pater Georg, wann man isst und wann man betet und was es kostet. Das ist viel zu wenig. Sondern der Bibelmensch will sagen, Gott ist bereit, auf einer so tiefen Ebene mit dem Gerechten, mit dem Menschen, der ihn sucht, dem Tzadik, in Beziehung zu treten, dass Grenzen verwischt werden. Das ist der Punkt. Ich wiederhole für unsere Hörer und für Sie. Gott ist, wenn ich ihn wirklich suche, Pater Georg, so sehr bereit, mit mir eins zu werden, dass ich gar nicht merke, wo hört mein Ego auf und wo fängt Gott an. Und das ist der Gipfel meines Lebens. Wenn ich merke, dass meine Beziehung so intakt wird mit Gott, dass ich gar nicht mehr sagen kann, hier bin ich Yuval Lapide und hier ist so was Großes Gott, das mir begegnet, sondern ich merke, es gibt überhaupt gar keine Grenzen mehr, sondern wir sind beide eins geworden. Wenn dieser Moment erreicht wird, dieser Zustand erreicht wird, dann spricht der Hebräer von Kennen. Und das ist die Tiefe dieses Satzes, an dem viele Menschen scheitern, in Prüfungen zum Beispiel, an rabbinischen Hochschulen, wenn man sie fragt, was meint denn Gott damit? Er kennt den Weg der Gerechten. Das kann keiner wirklich, der Hebräisch, den ich prüfen durfte, in meinem langen Leben wirklich in der Tiefe erkennen, weil viele eben Hebräisch nicht können. Noch einmal für Sie, damit es klar wird, wenn Grenzen sich auflösen, liebe Freunde, wenn ich eine solche tiefe Beziehung mit Gott pflege, durch Gebet, durch Meditation, durch Reflexion, durch alles, was ich eben tun kann, um Gott nahe zu kommen, dass ich gar nicht merke, Moment, es gibt Yuval, sondern Yuval und Gott sind eins. Wenn Yuval und Gott eins sind, oder Pater Georg und Gott sind eins, oder König David sagt das ja auch, dass ich gar nicht mehr sagen kann, hier hört mein Leben auf, sondern ich bin so in Gott und Gott ist so in mir, Uriel, dass wir eine Einheit werden, eine tiefe, unaussprechliche Einheit. Dann habe ich erkannt, was Leben mit Gott wirklich bedeutet. Das ist das Höchste, was ein Jude erleben kann. Ich denke, auch für Christen ist das natürlich wichtig. Aber das meint der Satz, denn der Herr kennt den Weg. Es geht nicht nur, ein kennt den Weg. Ich kenne den Weg von Salzburg nach New York. Das ist viel zu billig. Sondern Gott ist so in meinen Weg eingebunden. Ich weiß mich von Gott so massiv begleitet. Ich spüre ihn so auf meinem Weg, dass ich gar nicht mehr fragen muss, Gott, hilf mir, hol mir, bring mir, schick mich. Ich weiß, ich muss nur meinen nächsten Schritt gehen und er wird mich weiterführen. Das ist eine ganz große theologische Leistung. Ich wiederhole, wenn ich auf meinem Weg durch das Leben weiß, ich muss Gott nicht bitten, lieber Gott, bitte hilf mir raus aus dem Chaos, aus dem Verkehrschaos. Oder lieber Gott, hilf mir, den Weg zu finden, da ist eine Schlange vor mir, was mache ich? Sondern lieber Gott, ich weiß, wenn du mir die Schlange bringst, wirst du mir auch die Schlange wegnehmen. In dem Fall, weil der Orientale hat ja eben Giftschlangen in Israel. Oder wenn du mir 40 Grad schickst und ich brauche Wasser, wirst du mir eine Wasserquelle schicken? Ich muss dich gar nicht drum bitten, Vater, gib mir Wasser bei 40 Grad. Du wirst mir das Wasser geben. Denn wenn du mich auf den Weg schickst, schickst du mir auch die Hilfen, die ich auf diesem Weg brauche. Wenn ich spüre, dass Jesus sagt das ja auch immer wieder, bittet nicht euren Vater, denn euer Vater weiß, wessen ihr bedürft, bevor ihr euren Mund öffnet, bitte. Das ist dieses jüdische Denken. Jesus war Jude. Und wenn sie so eins sind mit Gott, wenn wir so eins werden mit Gott, und in der Woche werden wir darüber arbeiten, dass Grenzen verwischen zwischen ich und du, sondern ich und du werden immer mehr zu wir. Ich und du werden immer mehr zu wir. Wenn dieser Zustand erreicht ist, dann, sagt König David, habe ich verstanden, was Glück des Mannes bedeutet. Glück des Mannes, des Menschen, dieses Glück, was wir vorhin hatten, diese Fülle, heißt, ich brauche gar nicht mehr Angst haben, dass mein Weg keine Perspektive hat, sondern ich weiß es a priori. Ich weiß es, weil ich mit Gott so eins bin, durch meine Erfahrungen im Leben, dass ich, genau wie Jesus in der Bergpredigt sagt, kümmert euch nicht, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Schaut euch die Linien auf dem Felde an. Schaut euch die Vögel im Salzkammergut an. Die sorgen sich nicht um ihr Fressen, denn der Gott gibt ihnen ihr Fressen. Und der Gott gibt den Lilien auf dem Felde ihre Nahrung und ihr Licht. Und das meint Jesus natürlich auch. Sie sehen ja, wie wir Juden arbeiten. Wir Juden schauen uns Bilder an. König David schaut sich den Baum an und Jesus schaut sich die Lilien an. Sind beide große Juden. König David ist ein großer Jude und Jesus ist ein großer Jude. Und beide arbeiten mit den Metaphern dieser Welt. Und Jesus schaut sich die Lilien an und sagt, schaut euch mal die Lilien an, die machen sich doch auch nicht verrückt. Und so sagt David, ich schaue mir den Baum an. Ich schaue mir einfach den Baum an, diesen großen Olivenbaum. Und wenn ich diesen wuchtigen Olivenbaum habe, und mit dem bin ich als Jude in Israel aufgewachsen, und wenn ich einen Olivenbaum sehe, der 1000 Jahre alt sein kann und manchmal 2000 Jahre alt, und ich sehe diese riesigen Wurzeln und ich sehe diese riesigen Stamm und mir sage, wenn der das gepackt hat, wenn der durch alle Witterungen und Erschütterungen des Lebens so ein gestandener Baum ist, dann kann ich auch ein gestandener Mensch vor Gott sein. Und Jesus benutzt dafür die Lilien und benutzt dafür die Vögel in der Luft. Beide Juden lieben es, die Natur anzuschauen, weil man in der Natur die beste Schule des Lebens hat. Schaut euch die Natur an, sagt Jesus. Schaut euch die Natur an, sagt David. Und wenn ich mit diesem Lehrmeister heranziehe, und das macht König David immer wieder, und das macht Jesus auch immer wieder, denken Sie an den Feigenbaum. Jesus ist dauernd in der Natur. Beide sind große Männer. Und beide leben mit der Natur und leben von der Natur, Osman, Entschuldigung. Und beide können daraus etwas lernen, was Gott mir sagt. Und wenn ich in mein Leben gehe und dieses Leben immer mehr zu einer Einheit und nicht zu einer Zweiheit wird, dann habe ich erlebt, sagt der König in seinem ersten Psalm, was es heißt, Glück oder Fülle oder Reichtum zu haben. Und noch einmal Zusammenfassung, bevor wir gleich 150 anschauen, damit es nochmal klar wird für die Radiohörer und Hörerinnen und für Sie heute im schönen Kolleg St. Josef. Fülle ist für einen Menschen natürlich nicht die äußere Fülle. Es gibt einen Satz in 119, den machen wir am Samstag. Tovli Torat Picha be'alfei zahava kesef. Dein Wort, liebe Freunde, deine Weisung ist mir kostbar als alle Milliarden Gold und Silber und Brokat und Perlen, sagt ein Mann, der viel Geld hatte. König David war ein vermögender Mann. Er hatte ja einen Palast in Jerusalem. Aber er sagt, wisst ihr was? Nehmt das alles. Ich will das nicht. Ich brauche das Gold nicht und das Silber nicht. Ich will eins haben. Und das sagt dann immer wieder, nicht nur einmal. Deine Weisung, Torat Picha, deine Weisung aus deinem Mund ist so ein Schatz, ist so eine unerschütterliche, nie versiegende Quelle. Ich will das haben. Und das kann nur ein Mann sagen, der es wirklich gelebt hat. Denn diese Intensität der Worte, die sich darin ausdrückt und die Wiederholung dieser Worte, ist so reichhaltig, dass das nur jemand sagen kann, der es gelebt hat. Dazu kenne ich die Sprache ja zu gut, als dass ich das nicht fühlen könnte. Tovli Torat Picha, er sagt, das Gute im Leben, wovon die Bibel immer wieder spricht, und das strahlt zu mir aus diesem Satz, ist genau das, was ich in mir habe, nicht auswendig, sondern wie ich sage, inwendig. Mein Reichtum ist nicht auswendig, das ist ein Wortspiel von mir, sondern ist eine inwendige Erfahrung. Natürlich muss man da manchmal durch Eskapaden gehen, natürlich muss man dann entsprechend, wie er hatte, einen Palast aus Gold und Silber und Bronze haben. Aber er sagt eben am Ende seines Lebens, ich brauche es nicht mehr, ich will es nicht mehr. Er gibt es an seinen Sohn weiter und auch im 1. Samuel und im 2. Samuel steht, wie er sich immer mehr löst von Äußerlichkeiten und immer mehr geht in die Welt der Innerlichkeiten. Weil er erkannt hat, dass die Äußerlichkeiten zu Innerlichkeiten führen müssen, wenn ich ein bisschen schlauer sein will am Ende meines Lebens als am Anfang meines Lebens. Und darum eben noch einmal, denn Gott kennt, erkennt, verbindet sich mit dem Weg der Gerechten. Über die Gerechten werden wir morgen Vormittag nachdenken. Das sind jedenfalls die Menschen, die mit Gott ihren Weg gehen. Ein Zadik, ganz kurz für uns alle, Zadik, den er hier nennt, der Gerechte, ist ein Mensch, der wirklich permanent mit Gott gehen will, der nichts zwischen sich und Gott hat. Ein Gerechter, von dem wir die Rede ist, ist ein Mensch, der nur mit Gott geht. Es gibt nichts zwischen ihm und Gott. Es gibt kein Geld, kein Sex, keine Affären, keine Weltreisen, nichts mehr gibt zwischen ihm und Gott. Es gab so etwas zwischen ihm und Gott, aber er hat gesagt, ich habe das alles weggeworfen. Welcher Mann in der Bibel übrigens hat eine ähnliche Erfahrung, die er uns in der Bibel hinterlässt, der auch Weibergeschichten hatte und tausend Affären und Gold und Silber? Welchen Mann meine ich? Das wissen Sie. Es gibt von einem Mann in der Bibel ebenfalls ein ganz großes Werk. Wer ist hier Bibelfest in Salzburg? Wer ist Bibelfest? Nein, 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 ein anderer Mann, ein ganz großer Mann. Salomo! Salomo, bitte! Ihr kennt doch die Prediger Salomo, Eitelkeit der Eitelkeit, notieren Sie es bitte. Sein Sohn hat uns hinterlassen, den Prediger, und sein Sohn hat uns hinterlassen, die Sprüche, den kennen Sie doch. Kohelet, notieren Sie es bitte. Leute, das gehört zur Allgemeinbildung eines Menschen im Westen. Es gibt einen weiteren Mann, der König Salomo. Weltliteratur, Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel. Das ist Weltliteratur, Freunde. Und er sagt das Gleiche. Ich hatte 1000 Weiber, jede Nacht andere Affären. Ich hatte Gold, bitte, darf ich Sie bitten? Ich hatte Gold und Silber und Schiffe und Häuser und Gobelins. Und er sagt ihm, Eitelkeit der Eitelkeit, nichts will ich mehr. Raus mit dem Dreck. Bitte, wir haben zwei große Männer in der Heiligen Schrift. Nicht in irgendeiner Säkularliteratur. König David in dem Psalmen und König Salomo, sein Sohn, der sagt in dem Buch, im Hohelied der Liebe auch und im Sprüche und im Kohelet, ich will das nicht mehr. Das mache ich mit Ihnen auch gerne mal, beziehungsweise lesen Sie es mal. Die Eitelkeit der Eitelkeiten. Spricht König Salomo, alles hatte ich und ich will es nicht mehr. Das Einzige, was ich will, ist dein Wort. Dein Wort ist mein Reichtum. Bitte, wenn zwei Männer sowas in der Heiligen Schrift, bitte, können Sie überall nachlesen, im meistverkauften Buch der Welt sagen, dann können wir schon davon ausgehen, dass sie diese Erfahrung gemacht haben. Und König David sagt ja, ich bin durch tiefe Abgründe gegangen und ich musste auch materialistischen Wohlstand in meinem Leben haben. Osman, du weißt, wir haben darüber gesprochen. Mein Freund Osman, der ja mein Sohn sein könnte, ein wunderbarer Teilnehmer, sagt ja auch, dass ihm der äußere Tand nichts mehr bedeutet. Das ist ein wunderbarer Freund aus Wien, der mir mit jungen 26 Jahren sagt, Juval, ich habe schon so viel Materialität genossen, aber ich will es gar nicht mehr. Ich habe die wahren Werte gefunden. So ein junger Mann sagt sowas Großes heute im Auto mir, als wir hergefahren sind. Ich habe so viel Materialität im Leben geschmeckt und ich will es nicht mehr. Ich habe den wahren Schatz meines Lebens gefunden, nämlich inneren Reichtum und wie du so schön sagst, die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit. Und das sagt ein Mann mit 26 Jahren, Und König David sagt mit etwas älterem Alter. Aber Sie sehen, es ist immer wieder ein Thema im Leben. Was ist Reichtum? Reichtum ist nicht, Johannes, Reichtum ist nicht, was ich habe, sondern was ich bin. Ich habe heute Johannes ein Buch empfohlen, das möchte ich den Radio Maria Hörern und Hörerinnen auch gerade empfehlen. Ein Jude namens Erich Fromm hat im letzten Jahrhundert ein Buch geschrieben, Haben oder Sein. Das empfehle ich Radio Maria Hörern von ganzem Herzen, auch Ihnen hier in St. Kolleg, St. Josef. Ein Jude, Erich Fromm, hat ein weltberühmtes Buch geschrieben, Haben oder Sein. Und das ist genau das Thema unseres Seminars in Salzburg-Aigen. Definiere ich mich über meine Millionen, die ich habe oder mir einbilde zu haben, oder definiere ich mich über meinen inneren Reichtum, über mein Sein vor Gott? Das ist genau das Thema der Bibel. Und Jesus sagt ja auch, du kannst nicht Diener zweier Herren sein. Entweder Mammon oder Gott. Sie sehen, es ist das Thema der Bibel, liebe Freunde, was wir hier behandeln werden. Es ist das Thema der Bibel. Dienst du dem Mammon oder dienst du Gott? Beides verträgt sich nicht. Und Erich Fromm hat daraus einen Welterfolg geschrieben, den ich hier noch einmal ans Herz und noch einmal ans Hirn legen möchte. Haben oder sein. Holen Sie sich das Buch morgen in irgendeiner Buchhandlung für 12 Euro. Es lohnt sich. Weil es wirklich darum geht, definiere ich mich über mein Haben, was mir morgen weggenommen werden kann, oder definiere ich mich sozusagen über einen krisenresistenten Schatz, nämlich meine Identität vor Gott. Haben oder sein, heißt das Buch mit Fragezeichen. Haben oder sein. Und das ist nämlich das Thema, nochmal zurück zum Satz, Kiodea, Gott lebt mit mir eine solche Einheit, die durch nichts erschüttert werden kann. Und dann sagt er zum Schluss, Vederech Reshaim Toved. Und Einheit übersetzt ist, der Weg der Frevler führt in den Abgrund, oder wie Buber sagt, der Weg der Frevler verliert sich. Jetzt will ich Ihnen kurz was sagen, was das bedeutet, Gernot. Der Weg der Frevler verliert sich. Das ist das, was ich Ihnen vorhin sagte. Martin Buber sagt in seiner großen religionsphilosophischen Arbeit dazu, wenn du keinen Weg, was ich vorhin schon sagte, wenn du keinen Weg gehst, wenn du nicht spürst, dass dein Leben ein Weg ist, dann lebst du nicht wirklich. Und darum sagt er, der Weg, der vermeintliche Weg der Bösewichte, der Menschen, die sagen, ich brauche keinen Gott. Dieser Weg verliert sich, da ist kein Weg. Die Menschen meinen zwar, einen Weg zu haben, aber at the end of the day, wie man auf Englisch sagt, am Ende des Tages spüren sie, das ist kein Weg. Das ist ein Herumlavieren, ein Herumexperimentieren, aber es ist kein Weg. Wissen Sie, ich kenne so viele Menschen, die sich mir anvertrauen, die sagen, ich habe Geld wie Heu, aber eins habe ich nicht, ich habe keinen Weg. Es gibt Menschen, die mir sagen, ich habe Millionen auf meinen Konten in der Schweiz und in Liechtenstein, in New York. Ich schwimme in Geld, aber ich habe keinen Weg. Mein Leben ist so weglos. Ich bin heute da, morgen dort. Heute diese Affäre, morgen wieder eine andere Affäre. Aber das ist kein Leben. Was nützen mir die schönsten Milliarden und Millionen und die schönsten Yachten und die goldenen Fingernägel und weiß ich was, irgendwelche Juwelen, die ich sonst wo habe. Wenn mein Weg, wenn ich damit nichts machen kann, wenn mein Leben, meine Existenz nicht wegsam ist, sondern unwegsam ist. Und davor warnt uns, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, der erste Psalm. Achte darauf, ob dein Leben gewegt ist. Ich spiele auch mit Worten. Ob dein Leben gewegt ist, nicht gewagt, gewegt ist. Und wenn dein Leben, liebe Freunde in Österreich, gewegt ist und bewegt ist, ich spiele auch mit Worten, weil ich so bewegt bin durch sie, wenn mein Leben gewegt ist und bewegt ist, dann ist mein Leben wirklich Leben. Und wenn mein Leben, wie er sagt, so wie ein Blatt ist jetzt im Herbst in Österreich, heute weht es da, morgens dort, heute liegt es auf dem Baum, nächste Woche liegt es auf dem Hund, auf der Nase, das ist kein Leben. Das ist kein Leben, das ist ein dahingeweht werden. Das ist Orientierungslosigkeit, das ist Haltlosigkeit. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Daran werden Menschen wirklich krank. Daran können sie psychisch kaputt gehen. Und darum ist unsere Zeit hier so verrückt heute, weil Menschen nicht mehr spüren, dass ihr Leben gewegt ist. Sie haben zwar Millionen, sie haben zwar Affären und sie haben zwar 1000 Handys, jede Woche 3 neue Handys, aber das ist kein Leben. Das sind Äußerlichkeiten, das sind Spielereien. Und der König warnt uns, selbst in einer Zeit, in der es kein Handy und kein Navi und kein Internet gab, warnte er uns davor, achte darauf, ob du bewegt und gewegt bist. Und bewegt und gewegt bin ich, wenn ich mit Gott in Beziehung bin. Und wenn ich mit Gott dieser Kraft, diesem Schöpfer, nennen wir ihn Gott, nennen wir ihn Wegweiser, ich nenne Gott auch den Wegweiser in meinem Leben, Uriel. Gott ist mein Wegweiser, der mir die Weisung, die Tora, die Schrift gegeben hat für Sie, das Neue Testament und das Alte Testament, für mich nur das Alte Testament. Wenn mir Gott, dieser Wegweiser, eine Weisung geschenkt hat und ich mich davon weisen, unterweisen lasse, dann spüre ich, dass mein Leben eine Fülle hat. Dann bin ich Aschrei. Dann sind wir wieder beim ersten Wort. Und somit schließt sich der erste Psalm. Ich wiederhole als Zusammenfassung des ersten Psalms, mein Leben wird dann, sei es, dass ich Christ bin, so wie Sie, sei es, dass ich Jude bin, wie ich, mein Leben ist dann Aschrei, mein lieber Usman, mit 26 jungen Jahren schon so weise, wenn mein Leben ist dann Aschrei, wenn ich spüre, dass ich einen Weg gehe mit Gott. Und zwar durch dick und dünn. Und wenn ich diesen Derech, diesen Weg mit Gott gehe, dann weiß ich, dass er gelingen wird. Und zwar, jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, nicht nach äußeren Kriterien, nicht indem ich 1 Million morgen wieder habe, mehr als gestern, sondern nach Kriterien, die göttlich sind, nämlich einen inneren Reichtum zu haben, der börsensicher und krisensicher ist. Da kann morgen die Börse abstürzen, trotzdem sind meine inneren Millionen, krisengesichert. Wissen Sie, ich habe so viele Millionen hier in diesem Herzen, die kann mir keine Steuer nehmen und die kann keine Börse kaputt machen. Wissen Sie, und David sagt, ich habe so viele Millionen hier drin. Diese Millionen sind krisengeschützt, die kann keine Inflation aufzehren. Und diese Millionen, diese Milliarden, die sind Reichtum des Lebens. Da muss ich mich nicht verrückt machen, ständig im Internet schauen, wie steht die Aktie, wie steht der Börse, wie steht der Wechselkurs, da mache ich mich ja abhängig von irgendwelchem Quatsch. David sagt, ich will das nicht. Ich habe einen solchen Reichtum, ich bin so reich durch meine Beziehung mit Gott, nichts kann mir genommen werden, nichts mangelt mir. Das werden wir die Woche auch noch machen, in Psalm 23. Adonai ro'i lo echsar. Matthias, stimmt's? Adonai ro'i, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Das kann nur ein Mann sagen, der wirklich sagt, ich will diesen äußeren Wahnsinn nicht mehr. Ich brauche nicht jeden Tag 3 neue Handys und jeden 4. Tag irgendein neues Navi runtergeladen vom Internet. Sondern er sagt sich, der Herr ist mein Hirte. Wenn der Herr mein Hirte ist, und Sie wissen, im Orient bedeutet Hirte jemand, der ganz brav die Schäfchen führt. Da sind wir wieder beim Thema Weg. Ein Hirte muss äußerst genau aufpassen auf den Weg seiner Schäfchen. Wenn das Schaf sich verirrt, muss er sofort hinspringen. Wenn das Schaf einen kranken Fuß hat, muss er den Fuß pflegen, etc. Wenn das Schaf mal dürstet, muss er schnell Wasser holen aus irgendeiner Quelle. Der Herr ist mein Hirte. Nichts mangelt mir. Darüber werden wir auch in der Woche sprechen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie kann man sagen, der Herr ist mein Hirte? Wieso mangelt es mir nicht? Weil ich eben weiß, dass der Herr für mich sorgt. Und wenn der Herr für mich in jedem Moment sorgt, wie ein Hirte für seine Schafe, dann mangelt es mir nicht. Punkt. Ich weiß genau, ich lebe nicht in einem defizitären, sondern in einem erfüllten Zustand. Das ist wieder die Fülle, die wir heute Abend hatten. Nichts mangelt mir. Lo echsar. Das sagt er in aller Deutlichkeit. Ein Mann, der durchaus schlimme Kapitel in seinem Leben hatte, liebe Freunde. Aber er sagt einfach, es hat mir nie etwas wirklich in meinem Innersten gemangelt. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die tragen mich. Und wenn ich das weiß, mangelt es mir nicht. Da habe ich zwar schwere Momente, aber es mangelt mir nichts. Ganz kurz ein Blick auf 150, das geht viel schneller. Ich habe Ihnen ja versprochen, ich möchte Ihnen einen kurzen Blick zeigen auf den letzten Psalm. Warum mache ich mit Ihnen jetzt den letzten Psalm? Weil der letzte Psalm das Ganze abschließt, was wir heute Abend zum Beginn hatten. Darf ich Sie bitten, hat jemand gerade den 150, Matthias, darf ich dich meinen lieben Freund aus dem kaiserlichen Bad Ischl vorlesen, bitten vorzulesen? Wenn du willst, noch auf Hebräisch. Ja. Lieber Kaiser Bad Ischl.
Alelu El Bekadosh Vehaleluhu Ba Rekatsia Azul.
Ja? Ja? Noch ein bisschen weiter für unsere Hörer?
Oh.
Okay, dann lies auf Deutsch vor. Kaiser Bad Ischl, auf Deutsch. Ach, du hast nur Hebräisch. Wer hat was Deutsches? Lesen Sie uns vor. Ich will erst mal, dass wir das Deutsche haben, dann lese ich diesmal das Hebräische vor. 150.
Vers 1.
Ja, nochmal Vers 1, genau.
Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste, lobt ihn für seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Lobt ihn mit dem Schall der Hörner. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Pauken und Tanz. Lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel. Lobt ihn mit hellem Zimbeln. Lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobet den Herrn. Alleluja.
Ist das nicht, spüren Sie nicht auch etwas, wie gewaltig dieser Psalm ist? Und ich werde Ihnen gleich zeigen, warum der erste mit 145. zusammenhängt. Jetzt lese ich ihn mal auf Hebräisch vor. Halleluja, Hallelu el Bekotscho, Halleluja Birkia Uzo, Halleluja Begovei Uzo, Entschuldigung, Halleluja Begvuratav, Halleluja Kerov Gudlo, Halleluja Beteka Shofar, Halleluja Benevel Vechinor, Halleluja Betofu Machol, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, Kol haneshamate halelja, halleluja. Jetzt lese ich es mal in der Übersetzung von Hirsch vor, in der Verdeutschung von Hirsch, dem anderen Juden. Ich habe ja Buber und Hirsch dabei. Hören Sie mal, wie er das übersetzt, wie originell. Halleluja, sprechet Gott in Tatenlob aus in seinem Heiligtum. Sprechet ihm aus in dem Himmel. Seiner unwiderstehlichen Macht ist preiszugeben. Sprechet ihn aus in seinen Allmachttaten. Sprechet ihn aus nach der Fülle seiner Größe. Sprechet ihn aus mit Schofarruf. Sprechet ihn aus mit Psalter und Harfe. Mit Psalter meint er damit wirklich ein Saiteninstrument, ein spezifisches Violininstrument. Sprechet ihn aus mit Pauk und Reigen. Sprechet ihn aus mit Saitenspiel und Flöte. Sprechet ihn aus mit schallenden Zimbeln. Sprechet ihn aus mit erschütternden Zimbeln. Alles Lebensodem spreche Gott in Tatenlob aus. Halleluja. Liebe Freunde und Freunde, ebenfalls ein kurzer Psalm. Wir hatten ja vorhin 6 Verse. Jetzt haben wir 9 Verse. Jetzt haben wir auch 6 Verse. Übrigens auch 6 Verse. Der erste Psalm hat 6 Verse. Der letzte Psalm hat 6 Verse. Und der letzte Vers ist eine Zusammenfassung. Und ich möchte sagen, eine Potenzierung. Wir kommen gleich zum Ende des Abends. Sie haben es bald geschafft. Der letzte Psalm 150 ist eine Potenzierung, eine Maximierung des ersten Psalms. Der erste Psalm schaut sich noch sehr deutlich an den einen Menschen. Der schaut sich den Pater Georg an, meinen wunderbaren Leiter dieses Hauses. Und er sagt sich, dieser Mensch kann vor Gott bestehen. Er ist ein Zadik, wenn er mit Gott seinen Weg geht. Da ist noch sozusagen eine Empfehlung da. Da ist sozusagen noch eine Orientierungshilfe. Denken Sie an den Orient, mein Wortspiel. Eine Orientierungshilfe für einen Menschen, wie er gehen soll und was er meiden soll. Und der 150. 149 Kapitel später ist eine einzige Lobesexplosion, eine einzige Lobesexaltation an Gott. Das heißt, alles gipfelt darin, Gott permanent zu preisen, wertzuschätzen. Und der 150 ist deshalb so ein großer Psalm, weil er grenzenlose Dankbarkeit ausdrückt. Erstens ist er universell wie der erste, es ist nicht nur an Juden gerichtet, sondern der Mensch, alle. Wir wissen gar nicht, an wen er sich richtet, aber mit Sicherheit an alle. Wer auch immer da ist, Osman, soll Gott loben. Bitte?
Alles, was Odem hat.
Eben, sogar die Tiere haben ja auch ein Odem. Auch die Pflanzen, alles ist ja beatmet oder beseelt. Denn im ersten Schöpfungsbericht lesen wir, Gott haucht seinen Hauch nicht nur in uns Menschen ein, sondern gibt ja auch seinen Lebensatem in alles, was er bespricht und werden lässt. Auch die Tiere, auch die Pflanzen sind von Gott beseelt. Sie haben zwar nicht unsere menschliche Seele, aber sie sind dennoch beseelt. Ein Hund, eine Katze, all diese Tiere sind beseelt. Die haben auch eine Anima, eine Neshama. Zwar nicht eine göttliche, wie wir Menschen, aber auch eine. Und darum sagt er, exaltieren alles, preiset den Herrn in seiner Heiligkeit. Hier wird Gott eine Heiligkeit, morgen werden wir über Heiligkeit sprechen, machen wir heute Abend nicht, sonst wird es zu weit. Alles soll Gott in dieser seiner Heiligkeit preisen. Denn Gott gebührt eine Heiligkeit, sein Heiligtum. Letztlich ist das Heiligtum die ganze Erde. Nicht nur der Tempel in Jerusalem, in der dieser Psalm vorzugsweise gesungen wurde, dieser Lobeshymnus. Sie sehen ja, da sind ja sehr viele Instrumente erwähnt, so dass wir Juden davon ausgehen, dass im Tempel dieser Psalm, dieser Lobeshymnus mit all den Instrumenten, die er genannt wurde, von den Leviten gesungen und gespielt wurde. Aber ich möchte sagen, die tiefere Bedeutung dieses Psalms heißt, lobt alle Menschen, alle Tiere, alles was da ist, alles was beatmet, begeistert ist, lobt ihn in seiner Heiligkeit, denn alles ist Heiligkeit Gottes. Gott hat diese Welt geschaffen und jenseits des äußerlichen Tempels ist alles Leben ein geheiligtes. Warum? Weil Gott in allem vorhanden ist. Buber sagt, Gott west in allem. Das ist ein schönes Wort von Buber. Gott west. Können Sie notieren, liebe Hörer und liebe Anwesende. Gottes Wesen ist in allem. Und das sagt Martin Buber, Gott west in allem. Gott west in allem. Und alles, was da ist, ist Ausdruck des Heiligen. Und wenn Gott heilig ist, dann ist ja das, was er geschaffen hat, konsequenterweise auch heilig. Denn wenn der heilige Gott etwas schafft, dann gibt es ja nicht etwas, was unheilig ist. Das wäre ja eine Kränkung Gottes, dass er sozusagen nur bestimmte Dinge heilig schaffen kann, alles andere, bestimmte Dinge sind nicht heilig. Sondern als Jude sage ich, alles, was der Heilige schafft, ist einfach heilig, weil es aus ihm ja kommt, aus der Heiligkeit Gottes. Und David sagte in diesem letzten krönenden Psalm, alles, was da ist, preist diesen Gott, denn ihm gebührt die größte Ehre. Er sitzt zwar oben sozusagen in seine Hauptwohnung, seine erste gemeldete Wohnung sozusagen ist der Himmel. Dort ist er, aber das ist nicht alles. Von dieser Größe aus, von diesem Himmel, erstreckt sich alles andere, was da unten ist, nämlich wir Menschen, die Odem haben, die aber nicht im Himmel wohnen. Und dann steigert er sich von Mal zu Mal mehr, der Psalmist, und sagt, sprecht ihm aus in seinen Allmachtstaten, wie Hirsch sagt. Alles, was Gott tut, sagt er, hat er verstanden, hat Größe und ist ein Spiegel seiner Allmacht. Das sind diese Gevurot im Hebräischen. Wiederhole, in Satz 2, spricht ihn aus in seinen Allmachtstaten. In allem, was wir sehen, was da ist, dieses Wunderwerk Leben, mit den Katzen, mit den Hunden, mit den Mäusen, mit den Elefanten, auch mit Giftschlangen, alles, was da ist, sagt der Psalmist, hat bei Gott eine große Bedeutung, die wir zwar mit unserem winzigen Verstand nicht immer verstehen, was da so alles draußen rumhüpft. Aber König David sagt uns, alles ist Ausdruck dieses einen großen Meisterschöpfers. Ich wiederhole, alles, was da ist, auch diese unangenehmen Geschichten, die wir da sehen, ohne in Beispiele abzusteigen, alles ist Ausdruck dieser allmächtigen Tat des allmächtigen Schöpfers. Und dieses Einzige, was wir tun können, und jetzt sind wir am Höhepunkt unseres heutigen Abends im Kolleg St. Josef, am Einstieg unseres Psalmenseminars, alles, was da ist, muss eines tun seinem Schöpfer gegenüber, nämlich ihn preisen. Das Einzige, und das wird mir immer klarer, der ich mich mit Bibel schon so lange beschäftige in meinem Leben, Pater Georg. Liebe wunderbare Mensch, lieber wunderbarer Pater Georg, alles, was da ist, kann eines tun, um mit dem Schöpfer wirklich in Beziehung zu treten, ihn loben. Es gibt keine intensivere Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu treten, nämlich diese Einheit, von der wir vorhin sprachen, als ihn zu loben. Wenn ich am Ende des Tages merke, auch ein Hiob merkt das, Sie wissen, Hiob ringt ja wie ein Wilder gegen Gott, aber am Ende seines Lebens sagt er, ich bin so eine kleine Nummer, es tut mir leid, dass ich mich so verstiegen habe, dir Vorwürfe zu machen. Ich möchte dich respektieren und ich erkenne, dass du der große Meister bist und ich bin dein Geschöpf. Das kann sogar ein Hiob nach 38 harten Kapiteln sagen und er kämpft wie ein Löwe. Und trotzdem sagt er ganz am Ende von Kapitel 41 nach 38, ich habe mich verstiegen dorthin, wo ich nicht hingehöre. Und du bist der Schöpfer, ich bin dein Geschöpf. Und das Einzige, was dir gebührt, Schöpfer, ist mein schöpferisches Danken. Ich wiederhole, das Einzige, was mir geziemt und dir gebührt, ist mein schöpferisches Danksagen, mein schöpferisches Dich wertschätzen und Dich würdigen. Und das drückt 150 aus. Dieses Halleluja, das da so oft vorkommt, wir können es ja mal zählen, Halleluja kommt davor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Mal vor. Es gibt keinen Psalm, liebe Freunde. Morgen werden wir über die Spiritualität der 12 nachdenken. Das machen wir morgen. Aber ich will Ihnen nochmal sagen, es gibt keinen Psalm, ich habe Hebräisch gezählt eben, keinen Psalm, in dem 12 Mal Halleluja und alle Seele möge loben vorkommen. Das ist so eine Steigerung, so eine Maximierung, die einfach überwältigend ist und die uns zeigt, was das Menschliche wirklich bedeutet. Nämlich Menschsein, ich habe das neulich in einem Fernsehinterview gesagt, der Mensch ist ein Homo Laudans, nicht ein Homo Ludens, kennen Sie, es gibt zwei lateinische Worte. Homo Ludens heißt der spielende Mensch. Und wissen Sie, was Homo Laudans bedeutet? Das habe ich kreiert. Der lobende Mensch. Können Sie notieren, Yuval Lapide hat neulich, und ich sage es auch heute, ein Wort kreiert, nämlich der Mensch ist, Gernot, zutiefst gesehen ein Homo Laudans, ein lobender Mensch. Und wenn Sie spüren, liebe Freunde, dass Sie Gott loben können, auch wenn es mal dreckig ist oder wenn es heute so ein blöder Tag draußen ist, so ein unangenehmer, ich hätte es heute auch viel lieber gehabt. Ich war neulich in Niederösterreich eine ganze Woche, jeden Tag war es so schön und heute kommen wir an, pitschnass, alles ist nicht so schön, aber ich habe Gott trotzdem gelobt heute Mittag. Im Auto, als ich mit meinem Freund Osman fahren durfte, habe ich Gott trotzdem gelobt. Erstens, dass ich in einem schönen, warmen Auto sein durfte. Zweitens, dass ich auf eine reiche Woche zurückblicken durfte. Drittens, dass ich so wunderbare Freunde wie Horst und Osman habe, die mich hergefahren haben. Wissen Sie, der Jude sagt sich, ich kann immer loben. Ich muss nur die Gründe mir benennen. Noch einmal am Ende des heutigen Abends in Salzburg-Eigen. Ich kann Gott auch bei minus 40 Grad loben, nur ich muss Gründe dafür finden. Und wenn ich zu denkfaul bin, dann finde ich die Gründe natürlich nicht. Aber wenn ich wirklich will, bin ich immer ein Homo Laudans, ein lobendes Wesen. Und der Psalmist sagt 12 Mal, und damit sind wir am Höhepunkt des Abends, ich kann Gott loben. Und ich will sogar Instrumente heranziehen. Er sagt, ich kann nicht mehr anders, ich kann nicht anders, Pater Georg, als Instrumente heranziehen und der ganzen Schöpfung sagen, lobt ihn, das ist die Quintessenz seiner 150 Psalmen. Und er kann auch bittere Tränen vergießen, das wissen wir, das machen wir noch die Woche. Aber trotzdem sagt er, die Summe meines Lebens ist, dass ich ein Homo Laudans bin. Dass ich merke, wenn ich Gott wirklich nahe kommen will, und das ist die Sehnsucht eines jeden gläubigen Menschen, Gott nahe zu kommen, diese Unio Mystica, diese mystische Vereinigung mit Gott. Wenn ich das wirklich erleben will, werde ich es nicht erreichen über Schimpfe, und werde ich es nicht erreichen über Vorwürfe, und werde ich es nicht erreichen über Kritik. Ich werde nur selbst darunter leiden. Natürlich darf ich auch Gott manchmal meinen Schmerz ausschütten. Aber die innerste Verbindung mit Gott, diese Ladat, was wir vorhin hatten, dieses Einswerden, dieses Sprengen meiner Ego-Grenzen, sagt der Psalmist, erreiche ich nur, wenn ich Gott grenzenlos lobe. Warum? Das kann ich Ihnen als ein Psychologe sehr gut erklären. Weil wenn ich lobe, werde ich zum Lob. Dann werde ich zu einem gesunden, lobenden Menschen. Ich werde eins mit meinem Lob. Und Lob und Dank machen Sie gesund. Das habe ich in 1000 therapeutischen Verfahren schon kennengelernt. Wenn ich ein lobender Mensch bin und nicht ein missmutiger und ewig nörglerischer Mensch, werde ich gesund. Das weisen Ihnen heute viele Zellbiologen nach. Wenn Sie Ihre Zellen gesund machen wollen, loben Sie Gott. Und wenn Sie sich krank machen wollen, dann nörgeln Sie den ganzen Tag von morgens bis abends. Nörglerische Menschen sind psychisch deformierte Menschen. Dazu habe ich zu viel Psychologie studieren dürfen, als dass ich das nicht wüsste. Wenn Sie krank werden wollen, nörgeln Sie den ganzen Tag und finden Sie ständig Gründe, unzufrieden zu sein. Und wenn Sie gesund werden wollen, wenn Sie Ihren Zellen, den Millionen Zellen unseres Körpers, eine Botschaft vermitteln wollen, nämlich werde gesund, dann brauchen Sie keine Pillen primär, sondern brauchen Sie so etwas wie Dankbarkeit. Und da brauchen Sie so etwas wie Lob an den Schöpfer meines Körpers und meines Lebens. Und das macht bitte der Psalmist. Er nimmt alle Instrumente, die er damals hatte, von Zither bis zu den größten Pfeifen, die er hatte, die schönsten Pfeifen. Und er sagt es noch im Imperativ, bitte lobet, 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 lobet. Sprechet Lob, spricht. Er sagt immer wieder, es ist ja ein Psalm, der strotzt vor Anweisungen, bitte. Das ist ja nicht einmal mehr eine Empfehlung, das ist ja eine Anleitung. Bitte nimm die Instrumente, Gernot, und fang an, heute zu loben. Das heißt, er ist so überschwänglich, wie ich es auch heute sein darf, nämlich er sagt 12-mal, bitte mach das, nimm deine Instrumente und nimm deinen Mund und nimm dein Herz und fang an, Gott von morgens bis abends zu danken für dieses Abenteuerleben in dieser Schöpfung. Denn wenn du wirklich eins werden willst mit deinem Schöpfer und wenn du wirklich Frieden haben willst, und Frieden heißt im Hebräischen ganz werden, nicht zerrissen werden, nicht in dieser Zerrissenheit, in der viele Menschen stecken, nicht zerrissen, gespalten, gebrochen sein, wenn du deine Brüche, deine Umbrüche verwandeln willst, gibt es nur eine Hilfe, eine Orientierung in deinem Leben, nämlich wandle dich, verwandle dich in einen Menschen, der Gott dankt und ihn als den obersten Hausherrn, als den obersten Schöpfer aus deinem Innersten lobt. Danke für diesen großen Abend.
Das war ein Vortrag von Dr. Yuval Lapide, gestern aufgenommen beim heurigen Bibelseminar im Kolleg St. Josef in Salzburg-Aigen. Das Motto dieser Tage: Feiern und klagen, die befreiende und lebenserneuernde Kraft der Psalmen. Am Mikrofon war Martin Strassel.